Meine Frage ist, wie stark ist Google in dem Bibliotheksprogramm engagiert? Das war ja der Start 2004, Ankündigung, das Wissen der Welt, sagen, soweit es in den großen Universitätsbibliotheken versammelt ist, zu digitalisieren. Wie weit sind Sie im Augenblick da vorangeschritten? Wo sind die wesentlichen Konflikte? Und das nächste wäre dann die Frage, was wollen Sie damit?
Also ich wollte auch nochmal betonen, dass wir den Heidelberger Appell nicht unterschrieben haben.
Das habe ich unterstellt,
also,
ja.
Die Frage hatten Sie jetzt nicht gestellt. aber Spaß beiseite. Ja, in der Tat ist es so, also das Buchprojekt ist in meinen Augen, ich bin jetzt seit 6 Jahren schon bei Google, eines der spannendsten Projekte, an denen wir arbeiten. Vorgestellt auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2004 haben wir eben angekündigt, dass wir dieses Wahnsinnsprojekt, wenn man sich das mal überlegt, was es bedeutet, Bücher eben halt im großen Stil zu digitalisieren und Menschen das Wissen, was sich in diesen Büchern befindet, zugänglich zu machen. Das wird in Deutschland immer gerne mal so ein bisschen belächelt und gesagt, ja, der hehre Anspruch und das ist natürlich nur vorgeschoben. Aber wenn man sich überlegt, dass wir, und das wurde hier schon erwähnt, dass wir sehr stark darin investieren, also von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag, kann man auf jeden Fall von ausgehen. Allein wenn man die Bücher der Bayerischen Staatsbibliothek, die ja in Deutschland unser Bibliothekspartner sind, nimmt, hier handelt es sich um 1 Million Bücher, urheberrechtefreie Bücher nebenbei bemerkt. Allein aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek, der Direktor der Bayerischen Staatsbibliothek beziffert den Wert der Digitalisierung auf ca. 60 Millionen. Das ist also Euro. Das heißt, das ist nur das Beispiel in Deutschland. Wir haben insgesamt weltweit 30 Bibliothekspartner. Dazu gehören also amerikanische Universitätsbibliotheken wie Stanford oder Harvard, aber auch die University of Michigan oder die New York Public Library zum Beispiel. Aber auch in Europa, in Deutschland ist es eben halt die Bayerische Staatsbibliothek, vielleicht noch ganz interessant in dem Zusammenhang, dass wir außerhalb der Vereinigten Staaten ausschließlich urheberrechtefreie Werke digitalisieren im Bibliotheksprogramm. Zurzeit befinden sich 10 Millionen Bücher in der Google-Buchsuche, also Nutzer haben Zugang zu 10 Millionen Werken. Aus dem Partnerprogramm stammen ca. 2 Millionen Bücher. Wir haben ca. 25.000 Verlage weltweit, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich nochmal wichtig, einfach zu verstehen, dass es unter dem Dach der Google-Buchsuche 2 Säulen gibt. Den meisten, die hier zuhören, werde ich da nichts Neues erzählen. Das ist nämlich einmal das Partnerprogramm und auf der anderen Seite das Bibliotheksprogramm. Und die Bücher, die Sie unter books.google.de finden können, stammen eben aus diesen beiden Quellen. Und das wurde häufig in den Berichterstattungen in den vergangenen Jahren alles durcheinander geworfen und eben halt auch Dinge geschrieben, die so den Tatsachen nicht ganz entsprechen. Insofern freuen wir uns natürlich, dass wir Gelegenheit haben, auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, unter anderem bei so einer Veranstaltung. Das Settlement sicherlich hat eine ganze Menge Aufmerksamkeit hervorgerufen. Muss sehen, wie sich das jetzt nun weiterentwickelt. Ich denke, das ist ja auch schon mehrfach angeklungen. Zurzeit ist es schwierig, da Vorhersagen zu treffen und wir sind auch selber weit davon entfernt zu sagen, so und so wird es ausgehen. Natürlich hoffen wir darauf, dass wir uns einigen werden. Das ist ganz klar. Es ist eine ganze Menge Zeit und auch Geld und Gehirnschmalz in diese ganze Geschichte reingesteckt worden schon und wir hoffen, dass es zu einem guten Ende dann kommen wird. Wo liegen die Herausforderungen? Ich hatte schon erwähnt, dass wir zurzeit mit 30 Bibliotheken zusammenarbeiten. Zurzeit sind es auch nicht mehr und es werden jetzt auch erstmal nicht mehr, wobei wir auch sehr, sehr froh sind, dass wir beispielsweise mit der französischen Nationalbibliothek jetzt eine Einigung getroffen haben und wir gerade da muss man natürlich den Hintergrund wissen, dass die Franzosen, insbesondere Herr Jeannanet, der also dort, also das Ende der französischen Kultur schon heraufbeschworen hatte. Also, dass wir uns natürlich freuen, dass auch gerade wir mit französischen Bibliotheken jetzt zusammenarbeiten können. Aber es ist in der Tat natürlich auch eine Kapazitäts- und Geldherausforderung. Also, wir haben mit den Beständen, mit diesen 30 Partnern, mit denen wir zurzeit zusammenarbeiten im Bibliotheksprogramm, eine ganze Menge zu tun. Wir sind ganz gut vorangekommen, beispielsweise im Bayerischen Staatsbibliothek ist ein Viertel der Werke ist bereits digitalisiert. Sind gekommen ganz gut voran da, aber das braucht Zeit. Bei Werken, die aus den Bibliotheksbeständen stammen, ist das ja ein sehr langwieriger Prozess. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, wie so ein Buch tatsächlich digitalisiert wird. Also bei Beständen, die aus dem Verlagsprogramm stammen, ist es ein relativ zerstörerischer Prozess, muss man sagen. Also da wird der Buchdeckel und Rücken abgeschnitten. Das Ding wandert halt in eine Kopier. Also es sieht aus wie ein Kopierer, ist aber eine Digitalisierung. Wir digitalisieren das alles immer zweimal, um dann die bessere Qualität dann eben zu haben. Bei Büchern, die aus dem Bibliotheksprogramm stammen, können Sie sich natürlich vorstellen, dass wir die Bücher nicht zerstören, sondern da kommt der berühmte Samthandschuh in der Tat zum Tragen. Also die Bücher werden sehr vorsichtig in eine Halterung gelegt, die so V-förmig ist. Das Buch wird also nicht komplett aufgeklappt, sondern nur so weit wie gerade notwendig. Die Seiten werden tatsächlich händisch Seite für Seite dann digitalisiert. Das ist ein Prozess, der natürlich dementsprechend lange dauert und dadurch zieht sich dieses Projekt natürlich auch hin.
Die eine Frage ist, welche Rechte leiten Sie eigentlich aus der Digitalisierung dieser gemeinfreien Werke ab? In welchen Formaten speichern Sie das? Inwieweit können sie weit von anderen weiter bearbeitet werden, also in dem Sinne auch sagen, nicht nur öffentlich erreicht werden, sondern auch weiter bearbeitet werden? Also wie weit bleiben diese Digitalisate abhängig von Google? Und darüber hinaus sozusagen bei der Weiterverwendung, denken Sie an den Verkauf solcher Digitalisate?
Also zunächst möchte ich nochmal sagen, also dass man muss eben halt immer unterscheiden zwischen Werken, die urheberrechtlich geschützt sind und die urheberrechtlich nicht mehr geschützt sind. Bei Werken, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind, haben wir die Möglichkeit oder bieten wir unseren Nutzern die Möglichkeit, ein komplettes Buch sich einmal online anschauen zu können. In vielen Fällen gibt es die Möglichkeit, sich eine PDF-Version dieses Buches auch herunterzuladen. Vielleicht noch ganz, ganz interessant, was in der Diskussion häufig auch vergessen wird. Wir haben natürlich keine exklusiven Rechte an diesen Dingern, sondern die Bibliothek beispielsweise, mit der wir zusammenarbeiten, bekommt von jedem Buch eine Kopie, mit der sie machen kann, was sie möchte. Und es sind auch sogenannte Non-Exclusive-Verträge, das heißt, wenn eine Bibliothek sich entscheidet, auch mit Wettbewerbern zusammenzuarbeiten, das wir außerordentlich begrüßen, das mag auch hier vielleicht zu Verwunderung führen, aber häufig kommt ja dieser Vorwurf, kam heute auch hier schon mal zu Wort, dass wir also ein Monopolabsichten hätten. Also das möchte ich ganz klar von uns weisen. Wir beabsichtigen kein Interesse daran, ein Monopol zu haben. Ganz im Gegenteil, wir begrüßen außerordentlich jede Initiative, die das gleiche Ziel verfolgt, das Wissen der Welt, was sich in Büchern versteckt, Menschen zugänglich zu machen. Das ist aber, ich meine, Digitalisierung ist ja nicht gestern vom Himmel gefallen. Es ist also ein Thema, was schon länger im Raum stand. Aber wenn Sie sich das anschauen, bislang noch nicht mit besonders viel Engagement oder auch finanziellem Engagement eben halt bisher bewerkstelligt wurde. Insofern, um das einfach nochmal klar zu sagen, also wir begrüßen außerordentlich, wenn andere das gleiche Ziel verfolgen wie wir, nämlich Menschen das Wissen, was sich in Büchern versteckt, zugänglich zu machen.
Wobei Sie die starke Vermutung haben, dass andere das nun gerade unternehmen werden. Meine Frage vorhin an Frau Pakoscher nach der Europäischen Bibliothek zielte ja auch darauf, dass es ja doch den starken Verdacht gibt, dass dieses Projekt sofort geboren wurde, auch unter französischer Federführung zunächst, als Google sein Buch Bibliotheksprogramm bekannt machte, aber dass nach Schätzungen von Instituten das europäische Projekt bei den gegenwärtigen Finanzmitteln, die ihm zur Verfügung stehen, etwa 300 Jahre benötigt, bis ein vergleichbarer Bestand digitalisiert wird.
Darf ich eine Gegenfrage stellen? Was ist denn die Alternative dazu? Was ist die Alternative dazu, zu sagen, okay, von Seiten der Regierung oder von Regierungen passiert nichts, es gibt kein Geld dafür, dieses zu tun, also sollte man Werke dann nicht digitalisieren? Der Einschluss des Kölner Stadtarchivs oder Brand in Amalie.
Das war ja nicht meine Bibliothek. Frage. Ich stellte erstmal fest, dass gerade die öffentliche Hand sozusagen öffentliche Interessen anmeldet, aber praktisch sehr wenig unternimmt und aber natürlich sozusagen kulturpolitisch empfindlich reagiert auf einen solchen privatwirtschaftlichen Vorstoß. Aber jetzt haben Sie mir meine Frage noch nicht beantwortet, wo denn die privatwirtschaftlichen Interessen von Google in diesem Zusammenhang stehen.
Das mache ich sehr gerne. Auch da, das soll kein PR-Gelaber sein, sondern ich kann es Ihnen nur so sagen, ich bin seit 6 Jahren bei Google. Google tickt anders als andere Firmen. Also das muss man vielleicht grundsätzlich schon mal verstehen. Nicht alles, was wir tun, ist darauf bedacht, sofort Gewinne zu erzielen oder Angebote zu refinanzieren. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber nehmen Sie Projekte wie beispielsweise die Nachrichtensuche oder die Bildersuche, die Google anbietet. Auch diese Angebote, die sehr populär sind, sind werbefrei und nicht gegenfinanziert. Wir verdienen kein Geld damit. Und auch bei der Buchsuche sind wir weit davon entfernt, Geld zu verdienen. Ganz im Gegenteil, wir investieren sehr, sehr stark. Die Denke, die dahinter steckt, ist sehr langfristig angelegt. Wenn Menschen wissen, dass Google eine gute Quelle ist, um an Informationen zu gelangen, sollten sie auch in Zukunft natürlich im Hinterkopf haben, wenn sie eine bestimmte Frage haben oder eine Herausforderung, zu der sie eine Antwort brauchen, sollten sie als Nutzer auch im Hinterkopf haben, Mensch, versuche ich es doch mal bei Google, vielleicht haben die ja eine Antwort darauf. Und Wissen der Welt versteckt sich eben nicht nur auf Webseiten, sondern in vielfältiger Form, insbesondere natürlich in Büchern. Und insofern haben wir ein natürliches Interesse daran, unsere Mission, die eben heute auch schon mal hier angeklungen ist, nämlich die Informationen dieser Welt zu organisieren und Menschen zugänglich zu machen, im Übrigen kostenfrei zugänglich zu machen, zu erfüllen. Und insofern haben wir keine direkten finanziellen Absichten. Ich will aber nicht unerwähnt lassen, dass wir im Partnerprogramm, ich muss das immer unterscheiden, also nicht im Bibliotheksprogramm, sondern im Partnerprogramm die Möglichkeit bieten, sogenannte AdSense-Anzeigen dagegen laufen zu lassen. Das sind sogenannte kontextsensitive Anzeigen, das heißt Werbung, die zum Inhalt auf der Seite passt. Das ist ähnlich wie das auf vielen anderen Webseiten, das werden Sie kennen, wenn Sie dort Anzeigen von Google sehen. Das ist dieses sogenannte AdSense-Programm, das heißt, das sind Anzeigen, die immer auf den Inhalt der Webseite abgestimmt sind. Ähnliches bieten wir eben hier bei der Buchsuche an und die Erlöse, die wir hier generieren, teilen wir uns mit den Verlagen, wobei die Verlage den Löwenanteil des Umsatzes bekommen.
Darf ich da gerade Ergänzungsfrage stellen?
Aber gerne, wunderbar.
Das klingt ja immer alles wunderbar, wenn Sie das so darstellen. Wie sehr waren Sie überrascht, dass Verlage und Autoren nicht begeistert waren, als Sie angefangen haben zu scannen, ohne gefragt zu werden? Und jetzt dann nochmal in der zweiten Phase, wie sehr hat Sie überrascht, dass das Settlement dann doch auf sehr kritische Stimmen gestoßen ist?
Als wir 2004 begonnen haben damit, gab es gleich von vornherein sehr kritische Stimmen dazu. Wir haben bewusst natürlich die größte Buchmesse auf dieser Welt gewählt, um dieses Wahnsinnsprojekt vorzustellen, um nur zu unterstreichen, welche Bedeutung das auch Google intern hat. Es war der erste öffentliche Auftritt der beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, nachdem wir damals unseren IPO hatten. Also das erste Mal, dass sie überhaupt sich in der Öffentlichkeit gezeigt haben danach, war die sind extra eigens dafür nach Frankfurt gereist, um auch zu unterstreichen, dass das ein Projekt ist, was für uns sehr, sehr bedeutsam ist und sehr wichtig ist. Es hat uns jetzt nicht völlig überrascht, dass nicht alle Leute begeistert davon sind. Denn das Thema Digitalisierung, Urheberrechte, Copyright, wir haben heute, ist es schon mehrfach hier angeklungen, ist ein extrem schwieriges Thema. Allein wenn ich zwei Beispiele nehme, also in Deutschland gilt ein Buch als urheberrechtefrei, wenn der Autor 70 Jahre verstorben ist. In den USA gilt ein Buch als urheberrechtefrei, wenn es vor 1923 geschrieben wurde. Und das sind nur zwei Länder. Wir sind aber ein weltweit agierendes Unternehmen, selbstverständlich. Und das Internet ist eben das World Wide Web. Und es ist natürlich eine echte Herausforderung, Copyright und Urheberrecht zu schützen. Wir respektieren Copyrights. Auch das wurde häufig so gesagt, Google tritt das Copyright mit Füßen. Ganz im Gegenteil. Wir sind große Buchfans. Wir respektieren das Copyright und sind eine Firma, die sich an Rechte und Gesetze hält, auch in jedem Land, in dem wir aktiv sind. Wie gesagt, extrem schwierig. Auch was das Settlement anbelangt, haben wir nach amerikanischem Recht und Gesetz gehandelt. Dort gibt es den inzwischen, denke ich, hier auch sehr bekannten Grundsatz des sogenannten Fair Use. Das heißt, man kann Textstellen eben anzeigen. Und wir haben also auch in Amerika nach geltendem Recht und Gesetz gehandelt, auch im besten Wissen und Gewissen. Dass gleichzeitig dieses Fair Use Prinzip in Deutschland oder auch in Europa so nicht existiert, ist natürlich auch klar. Aber wir sprechen von Büchern in den USA aus amerikanischen Bibliotheken, die für amerikanische Nutzer, auch das ist, denke ich, nochmal wichtig zu erwähnen, nur erreichbar sind. Also Sie in Deutschland, so leid es mir tut, werden niemals auf ein Buch aus den amerikanischen Buchbeständen zugreifen können, aus den Bibliotheken. Jetzt kommt bestimmt das Argument, ja, aber das sind ja IP-Adressen und das kann man doch aushebeln. Ganz ehrlich, ich arbeite seit 6 Jahren bei Google. Mir ist es noch nicht gelungen, so etwas zu tun. Ich denke mal, dass 99%, Sie sind natürlich da ganz weit vorne, ganz klar. Aber was glauben Sie, wie viele Menschen hier in dem Raum das in 3 Minuten schaffen?
Das ist natürlich ein technisches Argument, was Sie bringen, aber das, Sie wissen auch, dass das nicht wirklich standhält. Der DVD-Schutz, der beste, den es je gab, weiß nicht, wie viele Tage es gedauert hat, um den zu knacken. Und es müssen ja nicht die ganzen Leute hier im Raum können, aber diese Dokumente werden in Umlauf kommen und damit hat sich das erledigt. Also das, denke ich, ist ein zwar schönes Argument, aber hält nicht lange vor, hat eine kurze Halbwertzeit. Ich würde
eine andere Ansicht.
Ja, ich würde eher nochmal darauf zurückkommen, dass, also ich bin ja gar kein großer Gegner von dieser Aktion von Google, deswegen wir reden gar nicht so weit gegeneinander, nur bei solchen Sachen müsste man das vielleicht klarstellen. Was ich viel schwieriger finde, was auch die Diskussion in Deutschland, zumindest die Beobachtung aus unserem Verlag, dass es ein unterschiedliches Rechts, also wir haben verschiedene Rechtskulturen. Und das Copyright in diesem Sinne gibt es in Deutschland nicht und das Fair Use auch nicht. Und das Urheberrecht in Deutschland ist halt an eine Person gebunden. Und da prallen einfach Kulturen aufeinander und das ist nicht einfach in so einem kleinen Settlement, klein in Anführungszeichen, klein im Sinne von kurz, aufzuheben. Und da denke ich, wäre es von Vorteil, wenn man mehr Aufklärungsarbeit leistet, auch von der Seite Google. Von Google-Seite aus, dann würde es viel mehr Zustimmung geben. Denn die Vorteile, wir reden immer ganz, ganz viel über die Nachteile, ist wahrscheinlich auch eine klassisch deutsche Variante, aber es gibt auch einen Haufen Vorteile, die es gibt. Für Verlage, wir sind nicht ganz so groß wie Random House, aber wir nutzen das und wir haben Vorteile davon. Und ich denke, wenn man mit den Autoren offensiv umgeht und denen das sagt, dann kann man das positiv nutzen. Und wenn wir dürfen ja nicht vergessen, für wen wir das machen. Wir machen das nicht für Verlage und wir machen das nicht für die Autoren, sondern wir machen das für die Leser. Und wenn wir die Überschrift dieser Tagung uns angucken, dann geht es doch darum, zügig im Wissenschaftsdiskurs vorwärts zu kommen.
Herr Mahne, ich gebe Ihnen absolut recht. Ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als ob wir hier selbstherrlich sitzen und sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und nur der Google-Weg ist der einzig richtige Weg. Aber natürlich handeln wir so, wie wir es am besten können. Wir haben ein paar ganz smarte Menschen bei uns arbeiten, die sagen, so ist der Weg, den man dort gehen sollte. Ich bin nun im PR-Bereich tätig. Ganz ehrlich, ich wäre froh gewesen, wenn wir größere Transparenz geleistet hätten, was dieses Thema anbelangt. Die Übersetzung des Settlements ist eine Katastrophe, ganz offen. Also das ist auch für jeden, der sich dafür interessiert hat und auf der Webseite sich das mal angeschaut hat. Wir hätten deutlich besser arbeiten können. Also das muss ich ganz selbstkritisch, mache ich auch wirklich mit breitem Kreuz hier, auch so sehen. Natürlich hätten wir viele Dinge auch besser machen können. Es ist ein extrem komplexes Thema, was ich halt auch nicht in 2 Minuten gerade eben, ich hatte häufig Anrufe von Journalisten, die dann gesagt haben, ja, dann sagen Sie doch mal gerade, ich habe 2 Minuten, was mit dem Settlement ist. Schwierig, ne? Es ist halt nicht in 2 Minuten machbar. Lassen Sie mich noch eine Sache sagen, ganz bitte. Ich will auch bei der ganzen Diskussion eben halt auch, und Sie hatten es eben angesprochen, für wen machen wir das? Einerseits machen wir es für die Autoren, aber, und das ist der Google-Ansatz, wir machen es hauptsächlich für unsere Nutzer. Und das mag in Europa vielleicht weniger wichtig sein, weil wir hier sehr guten Zugang zu Wissen haben. Aber wenn Sie überlegen, was es bedeutet für, und ich will hier nicht die Tränendrüse bemühen, aber was es bedeutet für jemanden in Afrika beispielsweise oder für jemanden in Indien, bitte? Sie können gerne aufstehen und Ihre Meinung dazu sagen. Aber wenn Sie mir erlauben, das zu Ende zu führen, würde ich es gerne tun. Also was es bedeutet für jemanden, der in so einem Entwicklungsland beispielsweise sitzt, Zugang zu Büchern zu haben, die sonst versteckt waren, in einer einzigen Bibliothek weltweit, das ist, denke ich, schon etwas, was man auch in der ganzen Diskussion vielleicht nicht vergessen darf. Wie gesagt, wir sind nicht die Einzigen, die dieses Projekt gerne vorantreiben sollen. Wir begrüßen es außerordentlich, wenn es andere auch tun. Und auch nochmal wichtig zu erwähnen, denke ich, ist, wir reden von 80-90% der Büchern von den berühmten verwaisten Werken. Kein Verlag auf dieser Welt verdient Geld mit diesen Werken. Kein Autor auf dieser Welt verdient Geld mit diesen Werken. Im Gegenteil, durch die Google-Buchsuche werden solche Werke auffindbar gemacht und möglicherweise auch wieder finanziell interessant für Verlage und Autoren.
ohne Zweifel, gerade, das wurde ja heute Morgen schon erwähnt, das Thema verwaiste Werke ist in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Die Wissenschaft hat großes Interesse daran, zentrales Interesse, und die Wissenschaftsorganisationen in der Bundesrepublik begleiten ja auch das Google-Bibliotheksprogramm mit einer gewissen Sympathie. Das ist unverkennbar, weil sie da eine Leistung erbringen, die eben auf ordentlichem Wege über die Bibliothek nur sehr schwer zu leisten ist. Sie erwähnten vorhin, es gibt natürlich die Möglichkeiten sozusagen zu digitalisieren in den Bibliotheken, aber wir haben unendlich große Auseinandersetzungen. Sie sprechen von Rechtsauseinandersetzungen. Es geht darum, dass die Bibliotheken gerade mal so viel Digitalisate anbieten dürfen, wie sie auch physische Exemplare in ihren Bibliotheken stehen haben. Also sozusagen, wissen wir, das Steinzeitalter, wenn ich so die Bücher, physischen Bücher mal so benennen darf, sozusagen gibt die Normen vor für den Umgang mit Digitalisaten. Das ist praktisch Wissenschaft offline, sozusagen im Gegenwärtigen. Und das, meinte ich in meiner Einleitung eben auch, ist eben ein stark wissenschaftsgefährdendes, wissenschaftsfeindliches Urheberrecht, das wir in dieser Hinsicht haben. Und da prescht Google ohne Zweifel aus Sicht der Wissenschaft vor nutzt Rechtsstreitigkeiten und Uneinigkeit sozusagen zwischen Wissenschaft einerseits und Verlagswesen auf der anderen Seite, um sozusagen eine Lücke zu schließen. Gleichwohl, wir haben hier einen Menschen, der für Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz spricht, haben wir natürlich in der Öffentlichkeit die eine oder andere Frage, zum Beispiel was die Öffentlichkeit der Verträge anbetrifft, die Google mit den Bibliotheken hat. Vielleicht, dass wir das jetzt nicht eigentlich vertiefen wollen, aber vielleicht sagen Sie doch mal, warum wird so viel gemunkelt über die Verträge, die Sie mit den Bibliotheken haben? Kann man das nicht sehr klar sagen, auch transparent gestalten? Leitet Google, das ist noch einmal meine Frage, sagen, wenn man so will, Leistungsschutzrechte, es gibt es ja gegenwärtig nicht, aber auf der europäischen Ebene wird darüber diskutiert, leistet Google aufgrund des Investments, das Google unternimmt, sozusagen Leistungsschutzrechte für die Digitalisate ab?
Nicht, dass ich wüsste. Warum machen wir Verträge nicht öffentlich, die wir mit Partnern oder Bibliotheken auch haben? Ich denke, dass es relativ normal ist für Firmen, eben halt nicht alle Verträge, weiß nicht, wie das Ihnen geht, im Raum permanent öffentlich zu machen. Es handelt sich zum Teil auch dabei um Dinge, ich kann das als Beispiel vielleicht mal anführen, dass wir für die Digitalisierung, obwohl wir es nicht unsere Kernkompetenz ist, Bücher zu digitalisieren, haben wir inzwischen doch eine ganz gute Kenntnis darüber erlangen, wie man Bücher ganz gut digitalisieren kann. Wir haben eigene proprietäre Software und auch Geräte entwickelt, die anders als herkömmliche Scanner funktionieren. Wir wissen, dass es Mitbewerber gibt, die allerhöchstes Interesse daran haben, wie wir das machen und wie das funktioniert. Und das ist schlicht und ergreifend, das soll das gar nicht so mystisch machen oder so etwas, aber es handelt sich um Google-eigene Technik, die wir hier verwenden. Und da haben wir viel Geld und auch nochmal Gehirnschmalz investiert, und das ist nun, das mag man uns nachsehen, unser kleines Betriebsgeheimnis, wie wir das machen.
Meine Damen und Herren, wir wollen auch Sie einladen, da melden sich zwei, können das Saalmikrofon, 1, 2, 3, dann Sie, ja.
Holm Frieben. Drei kleine, wirklich kleine Fragen an Herrn Keuchel. Erstens, Sie haben gesagt, die allgemeinfreien Bücher seien im PDF-Format herunterladbar. Soweit ich das bis jetzt probiert habe, geht das nur in Amerika und da auch nur in Kombination mit dem Sony Reader. Das heißt, man muss sich den runterladen, sonst habe ich sie noch nicht gefunden. Müssten Sie mal kurz erklären, wie man da drankommt. Das zweite ist, fällt mir gleich wieder ein, das dritte ist, Sie haben gesagt, jemand in Afrika kann auf das Wissen der Welt zugreifen. Wenn es länderexklusiv ist über die IP-Adresse, müsste er sich auch über den Proxy-Server hacken, um da ranzukommen. Ich weiß nicht, ob jemandem in Afrika das leichter fällt. Ach so, und das dritte ist, Sie haben gesagt...
3 Minuten.
Das dritte ist, Sie haben gesagt... es geht darum, dieses allgemeinfreie Wissen, also das aus dem Bibliotheksprogramm, umsonst zur Verfügung zu stellen. Können Sie kurz sagen, was mit Google Editions geplant ist? Denn da gibt es ein Rumoren, dass es ja dann doch eher Abo-Modelle sind und zum ersten Mal Google auch wirklich von den Nutzern Geld einsammeln würde.
Wir sammeln vielleicht einen Augenblick. Bitte. Soll ich meine Frage jetzt schon stellen?
Okay. Fragen Sie.
Na gut. Schließt direkt daran an. Nämlich wird das Verhalten der Nutzer, die Google Books nutzen, an Google Analytics ausgewertet. Denn darüber wird hier noch gar nicht diskutiert. Es wird hier bei Datenschutzdiskussionen darüber gesprochen, dass Google eine wertvolle Datenbank bekommt. Aber was Google wirklich bekommt, ist eine Technik, um genau aufzuzeichnen, wer was in welchem Buch, in welchem Kontext zu welcher Zeit liest und dies dann auch auszuwerten in das allgemeine Data Mining System und die Auswertung von Nutzerverhalten, die dann an Werbekunden weiterverkauft wird.
So, dann habe ich hier vorne, Sie, können wir das Saalmikrofon hier vorne bitte nochmal her haben? Also wir haben jetzt gemeinfreie Werke, wir haben die Frage Abo-Programm, wir haben Datensammeln.
Ja, mich würde interessieren, inwieweit das alte Google Book Settlement Regelung dazu enthält, ob der Zugang zu den digitalisierten Büchern, jedenfalls die gemeinfreien und die Offenworks, dauerhaft kostenlos sind für die Nutzer und inwiefern, wenn es dort andere Einnahmen geben sollte, die aufgeteilt werden, auch die erwähnten $60, wie werden die aufgeteilt? Gibt es was für die Verlage? Geht das alles an den Autor? Das würde mich auch noch interessieren.
Okay, und da hatten wir hier vorne, gut, zwei nehmen wir jetzt noch von der rechten Seite, bitte. Heben Sie bitte nochmal die Finger. Da, ja.
Ja, auch nochmal eine Frage in Richtung Google. Wie langfristige Strategie, wie wird sich Google verhalten, wenn digitalisierte Bücher eines Tages, ja angestellt 15 Millionen bis zum Jahr 2015, in Tauschbörsen auftauchen und plötzlich nicht mehr über Google abgewickelt werden, sondern wenn ich über Peer-to-Peer-Netze mir beliebig das, was ich brauche, runterladen kann und dadurch keine Einnahmen mehr über Google generiert werden, die dann an die Verlage weiterverteilt werden können.
Und jetzt zwei Reihen weiter vorne. Danke. Ich stelle mich an dieser Stelle mal kurz vor. Mein Name ist Patrick Luziner und ich bin Sprecher des Bundesvorstandes von Campus Grün. Das ist ein Netzwerk grün-alternativer Hochschulgruppen und ich vertrete somit die Interessen der Studierenden dort. Und eine Frage gleich an Google, beziehungsweise eine Feststellung. Die meisten Studierenden haben ja recht wenig Geld, sich Lehrmittel zu kaufen. Und es ist ja auch bekannt, dass es schon seit einigen Jahren E-Books gibt. Also seit 2001, 2002 hat man schon E-Books. Und die Studierenden beschaffen die sich auch. Wie sehen denn Googles Pläne diesbezüglich aus, das eventuell zu unterbinden, da dies natürlich ja auch ein lukrativer Markt sein könnte?
So, jetzt gebe ich an Herrn Keuchel. Tut mir leid für die anderen, habe ich im Augenblick keine Frage anzubieten.
Sie können gerne für mich einspringen, höre ich überhaupt krass mit. Ich habe mir mal ein paar Stichworte gemacht. Also PDF hatte ich vorhin. Also natürlich funktioniert das in Deutschland auch. Es geht natürlich nur bei Büchern, die urheberrechtefrei sind. Und wenn das ein Buch ist aus diesen Beständen, eben halt die urheberrechtefrei sind, gibt es oben rechts in dem Bereich, wir haben jetzt leider kein Screenshot hier, eben die Möglichkeit, dieses als PDF auf Ihren Computer herunterzuladen. Also das funktioniert nicht nur in den USA, sondern weltweit in der Tat. Dann kam die Frage nach Google Editions. Vielleicht ganz kurz, weil ich nicht genau weiß, wie weit Sie darüber alle Bescheid wissen. Also Google Editions ist ein Thema, was wir mal angesprochen haben, wo wir gesagt haben, dass wir den Online-Zugang zu Büchern in the Cloud, also das heißt, die sich auf Datenservern von Google befinden, ermöglichen möchten. Und zwar gegen Bezahlung. Hier handelt es sich um Bücher, die aus dem Partnerprogramm stammen und genau das Problem, was Sie vorhin angesprochen haben, vielleicht lösen könnte, nämlich Bücher, die vielleicht vor 10 Jahren mal in waren, aber inzwischen kein Buchhändler auf dieser Welt ihnen Platz im Regal dafür einräumen würde. Wenn es aber die Möglichkeit gäbe, jetzt mit aus diesen Büchern jetzt nochmal Kapital zu schlagen, indem sie also on demand letztendlich Menschen die Möglichkeit geben, dieses Buch nochmal zu bestellen. Denn das ist, hatte ich noch vergessen zu erwähnen, auch eine tolle Möglichkeit und auch die so ein bisschen die Kraft zeigt, die dahinter steckt. Also es gibt ja den Zugang zu Büchern nicht nur über books.google.de, also unter dem Dach der Google-Buchsuche, sondern das nennt sich Universal Search bei uns. Wir verbinden ja Inhalte auch oder verweisen Nutzer auch darauf, dass es zu einem bestimmten Suchwort auch andere Treffer gibt. Ich will das mal kurz an einem Beispiel erklären. Also wenn Sie auf google.de nach einem bestimmten Begriff suchen, nehmen wir mal, peruanische Orchideen. Ja. Sie interessieren sich nun dafür, es gibt nicht wahnsinnig viele Menschen, die sich für dieses Thema interessieren und kein Verlag auf dieser Welt oder kein Buchhändler auf dieser Welt würde Ihnen einen Regalplatz einräumen für ein Buch über peruanische Orchideen. Aber es gibt da draußen, der berühmte Longtail-Gedanke kommt hier zum Tragen, es gibt da draußen eine Menge Menschen, verteilt um den Globus, die sich für die peruanische Orchideen interessieren. Und wir zeigen also an, wenn jemand ganz normal auf der Google-Seite selber nach zum Beispiel peruanischen Orchideen sucht, würden wir sagen, guck mal, zu deinem Suchbegriff gibt es nicht nur Webseiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sondern zum Beispiel Videos, Bilder, Nachrichten, wenn es denn welche gäbe, und auch Bücher. Das heißt, selbst jemand, der noch nicht daran gedacht hat, möglicherweise ein Buch zu kaufen, wird hier darauf hingewiesen, guck mal, zu deinem Thema, was dich interessiert, gibt es übrigens auch ein Buch. Wir verlinken dann zur Google-Buchsuche. Und wenn jemand, der das gar nicht gedacht hatte, würde dann das kaufen. Es gibt dazu sogar Belege, als der Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt worden ist, gab es natürlich unglaublich viele Anfragen bei Google. Also das ist ganz normal bei gesellschaftspolitischen Ereignissen, dass Menschen halt auch die Suchmaschine benutzen, um eben zu diesen aktuellen Themen Informationen zu bekommen. Und Herr Ratzinger hat ein Buch geschrieben, das nennt sich In the Beginning, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel lautet genau. Und wir hatten dann über die Universal Search darauf hingewiesen, guck mal, von Herrn Ratzinger gibt es auch ein Buch. Dieses Buch hat sich nach der Papstwahl 10-mal mehr verkauft über die Google-Buchsuche, 10-mal mehr verkauft, als es vorher der Fall war. Also das nur als Beispiel, dass natürlich die Google-Suche auch eben interessant ist für Verlagspartner, eben halt, weil wir nicht nur das unter books.google.de anbieten, sondern auch über die Google-Suche. Was sind also nochmal die Editions? Ich habe die Frage nicht vergessen. Also wir möchten eine einzigartige und neue Möglichkeit bieten, Bücher Geräte unabhängig, weil hier schon mehrfach das Wort E-Reader fiel auch und so weiter. Wir möchten es gerne Geräte unabhängig anbieten, sodass Sie Buchinhalte auf Ihrem mobilen Endgerät lesen können, auf Ihrem Computer, auch im Offline-Modus beispielsweise. Und der Schwerpunkt liegt ja also beim Verkauf des Online-Zugangs. Und wir Google, um das also deutlich auch zu sagen, ist kein Verlag. Na, wir haben keine verlegerischen Ambitionen. Wir möchten also auch nicht Ihnen Konkurrenz machen. Zu einem Verlag gehört eben die Zusammenarbeit mit den Autoren, das Lektorieren und so weiter. Das ist etwas, das können wir gar nicht. Das haben wir keine Kompetenz drin. Aber was wir ganz gut können, ist natürlich online. Und wir belegen also in Zusammenarbeit mit Verlagen eben halt hier den Online-Zugang zu Büchern einzuführen. Allerfrühestens passiert das im Frühjahr des kommenden Jahres. Viel mehr kann ich leider dazu auch noch gar nicht sagen. Das ist eine Idee, an der wir arbeiten. Das war zu den Editions. Dann kam natürlich, und das ist nichts Ungewöhnliches, auf jeder Veranstaltung oder bei jedem Telefonat, was ich führe, kommt die Frage nach dem Thema Datenschutz. Google in Deutschland insbesondere hat ja einen Wandel mitgemacht von ursprünglich eben so diese kleine Dotcom-Firma und der Microsoft-Herausforderer zum Suchmaschinengigant. Inzwischen sind wir also die Datenkrake und das Datenmonster. Interessanterweise nicht, weil irgendein Fall passiert wäre, der das sozusagen berechtigt würde, dass wir das so sind, sondern nur aus dem Grund heraus, dass wir natürlich keine kleine Garagenfirma mehr sind, sondern inzwischen ein relativ großer Konzern geworden sind und neben dem Thema Websuche inzwischen unsere Aktivitäten auf eine ganze Reihe von Bereichen ausgeweitet haben. Und speziell in Deutschland merkt man, dass es eine Art Misstrauen einfach gibt gegen vermeintlich großen und mächtigen Firmen und dann nochmal Google, wo eben halt auch noch viele Leute natürlich nicht wissen, welche Daten werden dort gesammelt. Also, um die Frage gleich zu beantworten, wenn Sie sich ein Buch anschauen bei der Google-Buchsuche, wissen wir das. Das ist richtig. Und Verlage, Sie machen noch nicht mit, aber Sie können das bestätigen, bekommen eine Auswertung darüber, natürlich nicht, wer das war, das sind also keine personenbezogenen Daten, aber er bekommt die Aussage darüber, dass ein Nutzer sich bestimmte Seiten in einem Buch angeschaut hat. Das ist ein Service gegenüber den Verlagen, den wir hier bieten, eben halt auch Auswertungen eben darüber zu generieren. Um es ganz deutlich zu sagen, wir sammeln keine personenbezogenen Daten, wir führen die nicht zusammen. Auch das, was häufig vermutet wird, wenn ich eine Anfrage bei Google Maps mache und dann nochmal bei der Buchsuche vorbeischaue und dann erstellt Google ein Personenprofil über mich. Das ist schlicht und ergreifend falsch und es stimmt nicht. Also Google Analytics wiederum, vielleicht um das zu erklären, ist ein Service, der Webseitenbetreibern Informationen über Besucher auf ihrer Seite übermittelt. Mit Google Analytics hat die Google Buchsuche rein gar nichts zu tun.
Matthias Spielkamp, letzte Frage würde ich dann auch sagen, weil ich dann in die Mittagspause geben will. Aber bitte die Frage.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Pfuhl und Herrn Meine, mal zur Abwechslung, weil Herr Keuchel gerade die Verlagszusammenarbeit angesprochen hat. Wir haben jetzt keinen Händlervertreter hier, leider, also niemanden von Amazon oder vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, aber vielleicht können Sie das mal aus Ihrer Perspektive beantworten. Freuen Sie sich darüber, dass es einen neuen Konkurrenten gibt für die Händler, die im Moment schon da sind, sehen Sie das als einen Vorteil an, dass Google unter Umständen eben auch in diesen Markt einsteigen wird? Ist das für Sie bedeutungslos oder was sind Ihre Perspektiven?
Sie fragen jetzt uns als Verlag oder was andere Buchhändler meinen würden als Verlag? Ja, wir finden es natürlich großartig, das habe ich glaube ich vorhin schon deutlich gemacht, weil natürlich ist es uns daran gelegen, unseren Autoren auf möglichst allen Vertriebswegen, allen Plattformen Gelegenheit zu geben, gefunden zu werden und dann hoffentlich auch gekauft zu werden. Insofern, je mehr sich tummeln, je mehr Möglichkeiten, je mehr Ressourcen da eingesetzt werden, umso besser. Wir als Verlag leisten ja auch unseren Teil dazu. Also auch wir sind natürlich unterschiedliche Größenordnungen, aber bei uns ist es auch ein siebenstelliger Betrag, den wir allein in Deutschland investiert haben in den letzten 10 Jahren, um über E-Books anbieten zu können. Wohl wissend, dass das über die letzten Jahre kein Markt war. Also bis wir das Geld zurückverdient haben, wird es auch noch eine ganze Weile vergehen. Aber einfach, weil wir fest davon überzeugt werden, dieser Markt wird sich entwickeln und er wird uns Möglichkeiten geben, die wir bislang nicht zur Verfügung hatten. Habe ich Angst vor dem Giganten Google? Ich habe jeden Tag mit so vielen Giganten zu tun. Dagegen bin ich eigentlich nur ein ganz kleiner Wurm. Insofern, Größenverhältnisse sind da wirklich immer sehr relativ. Und für mich sind das Geschäftspartner, mit denen wir zu tun haben. Und Geschäftspartner, die sich an klar definierte Spielregeln halten, mit dem kann ich umgehen. Und das, ich habe erwähnt, warum wir bislang beim Partnerprogramm nicht dabei waren. Da haben wir unsere Konsequenzen gezogen. Für mich ist das Settlement jetzt wirklich eine Kehrtwendung, die es uns erlauben wird, mit Google zusammenzuarbeiten. Also das strebe ich dann auch an. Insofern, ich habe hier keine Angst vor dem großen Kraken, sondern ich freue mich über die Möglichkeiten, die das uns und unseren Autoren bietet.
Angst ist nie ein guter Berater, by the way. So, das ist eine Binsenweisheit sowieso.
Wir als kleiner Verlag freuen uns darüber selbstverständlich auch, aus dem ganz einfachen Grund, dass wir davon überzeugt sind, dass Monopolstellungen schlecht sind. Die deutsche Buchbranche ist eingefahren und als kleiner Verlag hat man kaum Möglichkeiten, aktiv daran teilzunehmen. Hugendubel empfängt die 100 größten Verlage, die anderen kommen gar nicht erst rein, nur wenn Bestellungen direkt sind. Amazon ist ein Quasi-Monopolist auf dem Online-Buchmarkt und monetarisiert das durch die Margen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, bleibt nichts für den Autor, ganz bisschen für den Verlag. Also da sind wir insofern, bauen wir darauf, dass es überhaupt Konkurrenz gibt. Und da hoffen wir, dass das Ganze sich ein bisschen belebt. Anschließend möchte ich an die komplette Diskussion, ich meine, wir haben es jetzt auch wieder auf dem Podium ein bisschen vermischt mit Open Access und Google, was Google geleistet hat im Nachhinein, oder wenn wir das vielleicht in 5 oder 10 Jahren uns angucken, ist eine Riesendebatte auszulösen und wo Google hat uns gezwungen, darüber nachzudenken, wie wir mit Digitalisierung und Wissen umgehen. Und das, denke ich, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Kopf nicht in den Sand stecken, auch unsere Perspektive, sondern versuchen aktiv zu gestalten. ja, wir als kleiner Verlag können da fast gar nichts machen. Deswegen setzen wir auf Open Access, weil wir sagen, das ist eine Konkurrenz bis zu einem gewissen Maß auch zu Google Books. Denn wenn Inhalte zunehmend kostenfrei für den Nutzer da sind, dann brauchen wir uns über Google Books gar nicht mehr so viel Sorgen machen. Unsere Hoffnung.
Dankeschön. Tut mir leid, wir müssen jetzt in die Mittagspause gehen. Wir sind knapp... Okay, das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Sagen wir.
Im Schnellverfahren, ja. Ich habe noch hier die Stichworte. Das eine war $60, wie wir die aufgeteilt werden. Also soweit ich weiß, bekommt es der Verlag, die das an den Autoren anleiten. Ich bin da nicht ganz, ganz sicher. Sowas, ne? Das werden Sie noch besser sagen.
Genau, ja. Sagen, das bekommt der, das bekommt der. Ja. Da gibt es verschiedene, es ist relativ kompliziert, ja.
Ja, dann müsste auch. Hört man mich jetzt besser? Also ich glaube nicht, dass es an ist.
Nein, ist nicht. Also ich kann es auch ein bisschen lauter sagen. Also im Settlement Agreement, so wie es jetzt steht, haben wir Regelungen.
Ja, das ist besser. Haben wir im Attachment, ich weiß nicht, es ist durchnummeriert von A bis sonst wohin, gibt es verschiedene Regelungen, verschiedene Schlüssel, nach denen die $60 verteilt werden. Das gilt auch für die laufenden Einnahmen. Da haben wir eben grundsätzlich die Unterscheidung zwischen 63% geht in die Urheberrechtrichtung und 37% gehen an Google. Und da in diesen 63 ist auch wieder eine Verteilung. Hängt aber davon ab, was für ein Buch es ist. Da gibt es also verschiedene Schlüssel, aber es ist de facto erstmal geregelt und soll dann auch von der Book Rights Registry gemanagt werden. Plus auch ein Verfahren, wenn sich Autor und Verlag sozusagen unterschiedlich registrieren und es sozusagen keine klare Rechtslage gibt. Da gibt es sozusagen auch ein Arbitration Proceeding.
Bleibt es kostenfrei, war eine andere Frage. Ja, wir haben keine Pläne, das kommerziell zu nutzen. Ich bin nicht komplett, ich bin erst PR-Mann und kein Rechtsanwalt, also weiß ich, kann ich gar nicht.
Sagen Sie noch ein Stichwort noch einmal.
Tauschbörse. Und zwar ging es darum, wenn die Bücher einmal alle digitalisiert sind, ob dann nicht Möglichkeiten bestehen, über Peer-to-Peer sowas zu machen. Die Möglichkeiten bestehen nicht erst in ein paar Jahren, die bestehen jetzt schon. Ne? Also wenn Sie wollen, können Sie in den Buchladen gehen, das Buch auf den Scanner legen und dieses Buch anschließend zu machen. Das ist ja keine... Ach so, okay. Ob wir rechtlich dagegen vorgehen würden, wenn das passieren würde? Hypothetisch schwierig zu sagen. Am Nachmittag erwartet Sie noch mein großartiger Kollege Dr. Haller, der bei uns die Rechtsabteilung leistet. Der wird das wahrscheinlich besser beantworten können, als ich das jetzt kann. Ich vermag es, bevor ich was Falsches sage, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Okay, Frage bewahren wir uns für Dr. Haller auf, für den Nachmittag. Jetzt ist die Mittagspause angesagt. Ich danke erst einmal Herrn Keuchel, Herrn Meine und Herrn Dr. Pfuhl. Werfen Sie auch einen Blick auf die Ausstellung, noch nicht mehr, die wir im Augenblick in unserem Haus haben. Gehen Sie ein bisschen rum durch das Entree unten und durch die erste Etage. Eine Ausstellung, die wir anlässlich 20 Jahre Mauerfall aufgebaut haben und die doch vielleicht die eine oder andere Anregung für Sie auch noch parat haben wird. Ansonsten einen guten Appetit.